リオキャス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 145. Heute mit Hades.
Moin, moin.
Und dem
Tja, Felix. Wie heißt der?
Ja. Der Felix. Ja, normalerweise ist noch ein Flydie zwischen.
Genau, ja, das hat ihn jetzt aus dem Rhythmus gebracht.
Ja, genau. Irgendwie die Reihenfolge stimmt heute nicht ganz. Und dem kranken Siri. Das bin ich in dem Fall. Und ich habe mich nur mit Drogen über Wasser gehalten, dass ich hier heute im Check sagen kann und so ein bisschen moderieren kann, damit wir nicht ganz die Sendung flach fallen lassen. Aber deswegen sei schon mal gesagt, wir halten die Sendung etwas kürzer dieses Mal und sind dann hoffentlich nächste Woche wieder alle gesund, weil irgendwie scheint es alle erwischt zu haben.
Nee.
Also, na gut, euch zwei jetzt nicht.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fände das auch super uncool, wenn ich jetzt noch hier krank werde.
Ja, es muss nicht sein, aber es ist irgendwie so gerade die Jahreszeit. Irgendwie liegen alle flach. Das also Flydie ist nicht da, weil er irgendwie krank ist. Ja. Der Marc ist nicht da, weil er auch irgendwie Fieber hat. Ich habe zwar kein Fieber, aber so eklige Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so einen ganzen Schnee.
Das hört sich nach zu wenig Koffein an.
Ja, deswegen, das Problem hatte ich tatsächlich auch. Aber zwei Tage kann.
Aber ich habe mir jetzt einen neuen Kiste Mate geholt und zu Hause hingestellt. Und
das heißt,
deswegen
jetzt, dann bist du gleich nicht mehr krank.
Genau. Es muss also gut sein. Wir wollen heute ein bisschen reden über den Linux-Kernel und über so Software, die wir so einsetzen, weil wir haben, irgendjemand hatte in die Kommentare geschrieben, er würde gern wissen, was wir so für Software haben. Und dann haben wir gedacht, wo wir doch mal so eine kleine Gruppe sind, können wir das heute mal einfach reinschieben und das besprechen. Ich habe schon wieder vergessen, das war der 5OM3ON3. Der das in den Kommentaren gefragt hat. Leider hat er nicht genau spezifiziert, was er denn sich darunter vorstellt.
Deswegen machen wir einfach alles.
Genau, deswegen machen wir einfach mal so einen kleinen Rundumschlag. Aber wir haben auch einen Toten der Woche. Fangen wir doch mal.
Ich find's ja schon super krass, dass wir überhaupt die Section jetzt brauchen hier, der Tote der Woche.
Ja, letzte Woche haben wir ihn ausgelassen, weil das wäre so mit Libyen und so gewesen. Das war
ja,
nicht
das
ganz
hätten
so.
Wir doch, hätten wir auch.
Ja, nee, können. Im Vorgespräch hatten wir es und da hatte ich schon gesagt, oh, der Tote der Woche, dieses Mal ist der Ex-Diktator da. Dann haben wir es aber in der Sendung nicht gemacht, aber dieses Mal haben wir tatsächlich wieder einen
relevanten Toten.
Genau. Jemand, der gestorben ist, der was im entferntesten Sinn mit IT zu tun hat.
Also ich bin mir ziemlich sicher, hat sich an der Klammer geschnitten und ist verblutet.
Ja. Ja. Aber die sind auch echt so
ja, scharf. Was erfindet ihr auch so eine Sprache mit so viel Klammern?
Genau. Können wir erstmal sagen, um wen es denn überhaupt geht?
Wir können Ratespiel machen.
Ja, genau, wir können Ratespiel machen.
Ich glaub, wer hat denn viele Klammern?
Ja, oder
welche Programmiersprache hat viele Klammern?
Aber das super Gute ist ja, jetzt wo er gestorben ist, hat er sich tatsächlich selbst Garbage collected.
Oh. Das hat funktioniert.
Okay, genug der dreisten schlechten Scherze.
Genau.
Also der Chat hat zumindest richtig.
Ja, also wir können jetzt mit Fug und Recht behaupten, Lisp ist eine tote Sprache. Ja. Aber das musste kommen und das, ja. Ja, genau, der Creator von Lisp, der Programmiersprache, und von AI, also quasi gibt es jetzt auch keine AI mehr,
ja.
Ist verstorben mit im Alter von 84, 85?
Ja, es ist schon alt.
Da kann man auch mal einen Löffel abgeben.
John McAfee ist uns verstorben mit 84. Es war echt ein cooler Typ und ich denke, er hat viel von den Konzepten, die wir jetzt quasi in den Programmiersprachen sehen, sozusagen mitbegründet. Ist also quasi genauso ein cooler Typ wie der Tote der Woche von vor zwei Wochen. Und ja, schade ist um ihn. Und
ja, aber das ist jetzt tatsächlich, das ist ja noch mal älter als die letzten Toten. Von daher. Ja. Ja, aber was wir ja vorletzte Woche schon gesagt haben, so irgendwie diese Generation der ersten Pioniere, die stirbt halt jetzt weg. Ich glaube, wir sollten das tatsächlich als regelmäßige Rubrik
machen. Ich hoffe ja nicht, dass wir es machen müssen.
Weil diese Woche
ist ja auch schon ein bisschen makaber.
Ja, definitiv. Hey, komm. Zusätzlich gibt es auch noch ein XKCD dazu.
Ja. Der XKCD zu Lisp.
Also nicht zum Tod von McCarthy, aber zu Lisp.
Ja, aber also, der muss man auch sagen.
Oh, es gibt tatsächlich zwei. Es gibt zwei
zu Lisp. Es gibt, ja, es gibt
Minimum.
Mindestens zwei, ja. My God, it's full of cars. Teil vom Lisp. Aber das, der heißt auch wirklich Lisp. Full of cars. Der heißt auch wirklich Lisp.
Der nee, es gibt noch den einen, der endet dann mit close paren.
Oh, aber das ist, hat ja nichts mit Lisp zu tun eigentlich. Oder?
Doch.
Na gut, dann müssen wir den auch noch verlinken.
Aber ich suche den einfach mal.
Ja.
Genau. Ja, gut. Dann können wir nur sagen, John, rest in peace, oder?
Ja.
Oder gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nichts weiter, außer schlechte Witze noch.
Gut, das muss nicht sein.
Nee, genau, dann haben wir jetzt genug.
Über den armen Herrn.
Nee, ist ein cooler Typ.
Gut, also rest in peace, John, und auf die nächsten.
Ja, auf den nächsten Tod.
Ja.
Dann, was ich noch zur letzter Woche sagen wollte, wir haben ja letzte Woche so über NAS-Zeug gesprochen und über Media Center und sowas. Und da ist mir doch auf ProLinux noch eine Sache untergekommen, und zwar eine NAS-Distribution Open Media Vault. Die ist jetzt erschienen, die erste Version davon.
Ja, ist eine Ausgliederung aus FreeNAS, was ja auch schon eine NAS-Distribution ist. Was kann sie Gutes? Ich glaube, sie bringt so eine Web-Oberfläche mit und irgendwie bunt, basiert auf Debian, Squeeze und kann noch Plugins nehmen. Also so quasi so eine, du machst es auf deinen Media-Server und dann ist anders. So habe ich das verstanden.
Ihr irgendwelche NAS-Distributionen so im Einsatz oder benutzt ihr das, was so einfach drauf ist?
Also Debian ist eine relativ gute Distribution für genau sowas. Und deswegen liegt's auch gerade bei.
Auf meinem läuft sowieso ein Debian.
Ja.
Wenn also auf nur ein Sarge.
Auf meinem Media-Server zu Hause läuft gerade ein Arch Linux, aber auch bloß, weil es halt am Anfang mal ein Arch Linux war und dann ist es halt das geblieben. Aber ich würde jetzt auch ein Debian nehmen. Weil für so Kram sollte man schon was nehmen, was irgendwie auch hält.
Ja, aber du würdest ein normales Debian nehmen und nicht eine Distribution. Also es gibt ja nicht nur...
Debian ist eine Distribution quasi. Du meinst ja, eine spezielle
NAS-Distribution.
So,
also wie gesagt, es gibt ja jetzt hier dieses FreeNAS, ne, was dadurch bekannt war, dass das dieses ZFS unterstützt, oder? War das das?
Das kann nicht ZFS unterstützen. Oder?
Ja, aber das war doch auf FreeBSD-Basis.
Genau.
Und deswegen kann das schon ZFS.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, das war das Ding.
Mhm.
Und ich meine, klar, gerade wenn man so eine Oberfläche haben will und sich das alles so zusammenklicken will und so, dann ist das natürlich schon schöner, wenn man so eine spezielle Distribution hat.
Aber
muss man halt alles auf der Kommandozeile machen.
Ja, ich denke, wenn man sowas nimmt, dann kann man auch direkt ein fertig NAS nehmen. Weil das ist nichts, also ich sehe da jetzt nicht so wirklich, was es unterscheidet zum Fertig-NAS.
Ja gut, man kann ja auch ein Fertig-NAS nehmen und trotzdem was anderes draufspielen, weil das klar. Bestimmte Limitierungen hat, die man nicht mag. Ja,
zum Beispiel irgendwie der CPU.
Naja gut, an der CPU kannst du natürlich nichts machen, aber an der Software halt, was weiß ich. Kann halt dies und jenes nicht, was weiß ich, müsstest einen neuen Kernel kompilieren, also früher hatte ich so das Problem, dass das Tuntab nicht ging oder sowas. Und dann kannst du halt gleich mal einen normalen Linux-Kernel nehmen, wo halt alles drin ist.
Ja.
Also macht schon Sinn.
Ja, also für bestimmte Use Cases kann man es vielleicht ausprobieren. Wenn ich jetzt gerade ein neues NAS aufbauen würde, dann würde ich vielleicht auch mal schauen, was es da so gibt. Zum Beispiel gibt es da noch Unraid, was auch eine NAS-Distribution ist. Und davon habe ich schon ein paar Mal jetzt was gehört, aber ich habe es mir selber noch nie angeguckt. Das funktioniert so ähnlich wie dieses, dieses OpenNAS, Open Media Vault. Du hast auch wieder eine grafische Oberfläche, du hast Plugins, du kannst das schön machen und das soll wohl ganz nett sein. Und das funktioniert halt als Media-Server, das heißt, es verteilt es über die verschiedensten Technologien, zum Beispiel über CIFS, wie heißt es? CEFS.
CIFS.
Samba. CIFS. Samba heißt es ja nicht.
SMB. Wenn schon.
Ja, auch nicht.
Na, CIVS ist SMB. CIVS. Oder CIVS. Also Microsoft nennt es CIVS und
ja, alle anderen nennen es jetzt auch CIVS, weil es das ist. Ja. Genau, und über UPnP, also das Broadcasted, was es so für Medien hat, und über noch dieses iTunes-Kram und über anderen Kram noch.
Also kann man sich auch mal angucken. Unraid.
Genau,
Unraid. Dann zur Mediadistribution. Auch da, das hat Markus letzte Woche angesprochen, dieses Open Elec. Und das ist jetzt auch in der Version 1.0 rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das letzte, nee, das muss, war kurz danach. Ich weiß nicht, ob er das schon irgendwie gesehen hatte. Das ist ja dieses Ding, was irgendwie auf XBMC oder sowas.
Ja, Xbox Media Center.
Basiert, und das hatten wir letzte Woche auch vorgestellt, und da ist halt jetzt die Version 1.0 raus.
Okay.
Das waren noch so die Nachträge von letzter Woche, und ja, jetzt diese Woche ist der neue Linux-Kernel rausgekommen, nämlich die Version 3.1.
Jetzt machen wir anständige Sprünge, nicht so 2.6.1.1.3 pre, sondern irgendwie 3.1, nächstes Level einfach.
Wir sollten es so wie bei Chrome machen. Chrome ist jetzt schon in der Version 15 rausgekommen.
Ja, die machen ja einfach plus 1.
Ja, für alle 6 Wochen.
Alle 6 Wochen,
glaube ich.
Ja, ist doch okay. Ich meine,
ja, Hauptsache es ist unique und größer.
Ja, wir können auch einfach plus Pi machen jedes Mal. Das ist ja auch gar kein Problem. Für alle 2 Wochen.
Oder so wie beim Mozilla, also einfach keine Versionsnamen mehr. Einfach.
Ja, also ich finde schon ganz nett, wenn man auch weiß, was es, wie viele Numbers es hat. Auch also, selbst wenn es nur irgendwie ist, gebaut am, das würde ja auch schon passen eigentlich.
Ja, oder released. Ja. Release-Versionen oder genau. So. 2011, 10, such mich mal. Ja, was gibt's denn Neues im 3.1er-Kernel?
OpenRisk CPU-Support gibt es.
Yeah.
Das ist diese super Open-Source CPU, die man sich jetzt selber zusammenbauen kann mit einem Lötkolben und mit ein paar Transistoren. Und der wird jetzt auch von dem Linux-Kernel unterstützt. 3.1. Und das ist bestimmt eine tolle Sache, aber
das
gibt es schon Devices, die das können? Also, gibt es schon irgendein Device mit OpenRisk, oder ist es so eine coole Idee? Ich gucke einfach mal.
Guck mal. Also ich meine, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass sich hier mal drüben jemand in dem nächsten Raum hinsetzt hier im Check und mal eine bastelt und zu langweilig oder was?
Ja,
ihr wollt gleich
das haben eigene. Andere schon gemacht.
Genau, du kannst einfach irgendwie ein CPU nehmen. Einen anderen RISC zum Beispiel. Ah ja, also die Implementierung kannst du dir auf den FPGA laden und dann hast du da den CPU. Und dann kannst du auf dem
FPGA. Dann ist es fertig.
Dann ist fertig quasi.
Na gut.
Und der hat jetzt Linux-Support, genau.
Also nicht ganz so spannend, aber nett zu haben.
Doch, ja, wenn du in deinem Embedded-Projekt auf dem FPGA halt einen eigenen RISC-Core fahren willst und kein Geld für den IP-Core zahlen willst, dann kannst du jetzt die OpenRisk nehmen.
Ja.
Und hast da deine eigene CPU in Software.
Hört sich gar nicht so falsch an.
Also in Hardware, Software.
Und speziell für Leute wie Richard Stallman, die einfach ihren super ganzen Computer in Open Source haben wollen. In freier Hardware, sorry. Und das kommt gleich Richard Storm und Punch.
Der kommt gleich durch so eine Ceiling-Tile mit einem Ninja-Schwert und
köpft mich einfach, weil ich Open Source gesagt habe. Und das ist ja falsch. Wir wollen ja freie Software haben.
Und freie Freedom Hardware.
Und freie Hardware, genau. Und der
Freedom.
Und ich denke, dass Richard Stallman in seinem Laptop schon so ein OpenRisk-Ding hat. Selbst wenn es ein riesiger FPGA ist und das Ding irgendwie bis 2 Minuten hält.
Und man darauf Eier braten kann.
Ist ja egal. Das ist ja quasi ein zweites Feature dann.
Also, wenn du noch ein Bacon dazu gebraten bekommst, ich würde es kaufen.
Ein OpenRisk-CPU, genau. Das zweite unglaublich geniale ist jetzt, dass der Recontroller out of the box unterstützt wird.
Dinge, die man braucht.
Das ist super awesome. Überleg dir mal, du hast diese ganzen Wii-Controller und musstest davor irgendwie den Kernel neu bauen. Jetzt hast du den einfach dabei.
Hat der Wii-Controller eigentlich Vibrationsfeedback?
Ja.
Doch?
Ja.
Ich glaube schon.
Mhm.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Oh yeah.
Und zwar, jetzt kannst du das alles mit deinem Out-of-the-Box Linux-Kernel 3.1 steuern.
Oh, ich muss updaten.
Ich habe da Use Cases. Ja.
Also bei Arch Linux kein Problem.
Ging schon immer.
Ja.
Aber nee, was
ich weiß,
mit Modulen, oder?
Nee, ja. Achso, mit Modulen sowieso. Also ziemlich viele Programme haben schon wie Controller irgendwie benutzt. Selbst Ich habe ja Ardour ausprobiert, selbst das hatte irgendwie ein Plugin für Wii-Controller. Was genau damit gemacht hat, weiß ich auch nicht.
Okay, jedenfalls hast du es dabei und das kann ja nur was Gutes
sein. Ja, nee, ich meine den 3.1er-Kernel auf zu installieren.
Ja,
ist,
ja.
Also zumindest,
ist quasi weiß, jetzt ein Zwang geworden.
In Testing war es auf jeden Fall drin, ich weiß gar nicht.
Was macht
ihr? Ich Linux-Testing. Du hast die letzte Sendung nicht gehört, oder?
Er nimmt einfach Leading Edge Distribution und schaut sich da noch Testing drauf.
Du solltest die letzte Sendung. Das ist Sendung wie Experimental Gentoo und dann einfach so.
Genau, es explodiert einfach jedes Mal, wenn du es updatest.
Geil.
Deswegen ist es noch irgendwie von vor 10 Wochen dein Update von Experimental Gentoo. Ja.
Was gibt's noch?
Barriers für X3 sind jetzt Default.
Gesundheit.
Ja. Barriers sind ein Feature von dem Linux-Kernel, der was genau macht? Er enforce on-disk ordering for journaling entries. Das heißt, das ist eine Art Wand, die erstmal die Journal-Entries auffängt und die dann zusammen in der richtigen Reihenfolge auf die Festplatte schreibt. Wenn man das nicht hat, dann kann es halt sein, dass deine Festplatte super hart oder dein Filesystem super hart kaputt geht, wenn du da aus Versehen das Falsche machst. So, oder zum Beispiel ButterFS verwendest.
Aber bei ButterFS gibt es doch bestimmt auch was Neues.
Ja, mehr Crashes.
Mehr, das ist mehr noch weniger experimentell und mehr funktioniert vielleicht.
Ich finde ja immer toll, dass egal welche Linux-Version rauskommt, immer oben drüber steht irgendwas Neues mit Grafikchips, irgendwas Neues mit ButterFS und irgendwas Neues mit KVM.
Ja, ist was Neues mit. Ja, stimmt. Für KVM gibt es jetzt auch was Neues, nämlich Nested VMX. Das ist die AMD Nested Virtualisierung. Das heißt, du kannst jetzt quasi ein.
Aber das ging vorher auch schon. Nicht?
Nee.
Sondern?
Steht hier, dass nicht ging.
Aha.
Das ging für Intel-Chips. Und das Feature ist jetzt auch für die AMD-Chips sozusagen supported.
Und das heißt, mich mal, was
das heißt, du kannst Virtualisierung in Virtualisierung fahren.
Oh shit.
Und zwar
we have to go derper.
Ja, und zwar hardware-mäßig. Das heißt, du hast du fährst zum Beispiel deinen KVM hoch und in diesem KVM kannst du KVM fahren.
Oh, geil.
Ja.
Okay.
Inception.
Ja, genau. Das ging mit Intel schon. Mit den Intel-Chips. Und jetzt können's die AMD-Teile auch. Mal schauen, wie das von KVM überhaupt unterstützt wird.
Also bisher hat mir eigentlich immer gereicht, wenn ich Virtual Maschinen starten kann, da drin nochmal eine Virtual Maschine zu starten.
Ja, das gibt bestimmt Use Cases, wenn du irgendwie super riesige Computer hast und dann irgendwie besonders abgeschottet sein willst und dem User sozusagen die Möglichkeit geben willst, in der Virtual Maschine seine eigene Virtual Maschine zu fahren. Also ich kann mir das gut vorstellen, zum Beispiel
für Rental Services und so.
Genau. Du vercheckst sozusagen deine virtuellen Maschinen für mehr Geld, wenn du dieses Feature hast, weil die Leute halt da drin VMs fahren können. Und ich meine, das ist schon kein Scheiß. Schon ganz nett. Und es gibt ein neues Feature, nämlich Personalities für den Linux-Kernel, dass der aussieht wie 2.6.
What?
Ja, weil da gibt es wohl, also was ich mir vorstellen kann, da gibt es irgendwie Probleme
viele Programme, ja, die sich einfach darauf verlassen, dass alles 2, 6 irgendwas heißt.
Genau, ne? Und wenn die es halt nicht haben, dann gehen die ganzen Parser kaputt.
Deswegen heißt er jetzt 2.6.42 oder was?
2.6 Bonus einfach. Also ich habe mir das nicht genau angeschaut.
Das fände ich ja cool, wenn er jetzt einfach immer sich als 2.6.42 ausgeben würde. Das wäre dann wenigstens cool.
Ja. Jedenfalls, der Linux-Kernel unterstützt das jetzt. Vielleicht hast du 2.6.3.1 oder so, vielleicht. Und 3.2 und dann hochzählt halt. Kann ja schon sein. Jedenfalls, Namen sind was ganz Besonderes, besonders wenn man sie ändern will nach irgendwie einer Zeit X.
Ja, nach einer langen Zeit X.
Ja, nach einer relativ langen Zeit X, ja.
Und dann auch natürlich irgendwas mit Grafiktreibern.
Ach so, genau, DRI wird jetzt irgendwie neu geschrieben. Also das Direct Rendering. Dieser Direct Rendering Support. Und ich habe das auf meinem Computer zu Hause, auf meinem Media Server, alles Computer mal installiert. Und ich weiß, man darf dieses GLX Gears ja nicht als Benchmarks benutzen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und vor diesem Kernel-Update war der hatte ich 500 Frames per Second im Galaxy Gears und danach ist es dann halt auf 2000 gestiegen. Das heißt, es ist irgendwie schneller geworden.
Ja, die haben eine Abfrage reingemacht, ja, ob Galaxy Gears läuft.
Genau, und dann die Zahl ändert. Ja, ich meine, du kannst ja eh bloß irgendwie die 60, deine 60 Hertz sehen. Von daher ist egal, kannst ja alles machen. Jedenfalls, vielleicht hat es funktioniert, vielleicht war es auch was ganz anderes. Und der DRI ist einfach nur irgendwie anders geworden und macht immer das Gleiche. Kann auch sein.
Also auf jeden Fall neues DRI und irgendwie bei dir schneller.
Ja, das war auch mal vielleicht. Geschickt. Es kann auch einfach an was anderem gelegen haben, wie gesagt.
Und da jetzt die ganzen neuen Android-Telefone mit NFC rauskommen, hat sich der Linux-Kernel gedacht, das müssen wir auch einbauen.
Ja.
Auch NFC, also Near Field Communication, ist
auch. Ich weiß aber gar nicht, wie das genau aussieht. Also
es ist jedenfalls irgendein Subsystem neues da, was sich um NFC kümmert. Ich meine, ist ja auch nichts anderes, ob nur Bluetooth oder NFC oder was weiß ich. WLAN ist ja eher das 2,4 Gigahertz Funk.
Ja, also NFC ist ja normalerweise RFID.
Ja.
Also 14 Megahertz. Wenn ich nicht, lass mich lesen.
Lass mal nachgucken.
14. Na. Und zwar 14 Megahertz, oder? Oh, warte, 14.
Ja, ja 13,56.
Genau, 13,56. Genau, dieses 14. War hier echt gut.
Ja, hast gut gemacht.
Ja. Jedenfalls, genau, das wird jetzt unterstützt. Davor gab es schon so Subsysteme wie dieses PCSCD oder PCSC, was dann speziell RFID spricht. Für NFC gibt es dann einfach was direkt vom Kernel, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall
ja, jetzt dabei. Ja, ist besser. Auf jeden Fall drin und ich weiß nicht, ob es jetzt bei den Android-Phones irgendwelche Rollen spielt oder ob die da irgendwas Eigenes reingemacht haben.
Das muss ja schon dabei sein, dann wird es ja nicht funktionieren.
Ja, also, aber trotzdem, ob es deswegen dabei ist oder ob die sich in nächster Zeit irgendwie darauf einigen oder so, das wird man ja dann noch sehen. Ja. Also ich meine, es macht keinen Sinn, wenn Android das Zeug drin hat. Entweder haben sie bisher einen extra Treiber oder sowas dafür geschrieben, aber ich meine, dann könnten sie auch das Subsystem nehmen.
Ja. Also man muss auch genau schauen, wie das mit der Hardware denn aussieht. Also ich meine, man kann sagen, man hat NFC, aber vielleicht braucht man ja trotzdem irgendwie noch Kram, damit das vom Kernel benutzt werden kann.
Ja. Was ich ganz interessant finde, DM-Crypt kommt jetzt mit SSDs besser klar.
Ja.
Ja.
Das heißt schneller?
Nein, dieses Discard-Kommando und Trim und Zeug, da hat sich jetzt irgendwas geändert.
Okay.
Also wenn du verschlüsselte Daten hast, ist es natürlich immer schwerer zu sagen, welche Daten hast du gelöscht und welche braucht die SSD, welche Blöcke braucht die SSD jetzt nicht mehr behalten und sowas. Und da haben sie wohl einiges geändert, dass das jetzt besser passt. Ich habe es mir jetzt nicht groß durchgelesen, sondern nur SSD, Trim, Discard.
Muss gut passt.
Sein. Verbesserung, schön. Finde ich gut. Das wäre dann auch mal wieder so ein Punkt, Verschlüsselung hier wieder einzuführen, weil ich zurzeit auf meiner SSD tatsächlich unverschlüsselt arbeite.
Das heißt, alle Hacker können jetzt deinen Computer aussaugen. Ja,
aber das wäre dann tatsächlich verschlüsselt auf der SSD.
Ja, mit dem
ich fahre auch verschlüsselt.
Also mit Krypto-Setup.
Ich fahre auch mit Krypto-Setup. Ja. Hatte keine Probleme bis jetzt damit.
Nö, aber deswegen.
Nee, die letzte Platte ist mir gestorben, aber.
Die ist nicht gestorben, das war Software.
Nee, die ist mir zweimal, die ist darauf nochmal gestorben.
Wahrscheinlich hat sie Butterfest
versendet. No, tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht.
Und was ich auch gut finde, weil ich mich auch gerade ein bisschen damit beschäftige, iSCSI, da ist auch so ein paar Teile.
Und ist jetzt auch besser?
Ja, na klar, es ist immer besser.
Okay, das hört sich genau richtig an.
Auf jeden Fall ein riesengroßer Patch.
Solange noch InfiniBand-Support drin ist, bin ich glücklich.
Ja.
Braucht kein Mensch.
Doch, hier läuft die komplette Infrastruktur auf InfiniBand.
Echt?
Ja.
Okay. Die komplette Infrastruktur.
Ja.
Jo. Deswegen kann ich auch diesen Ethernet-Kabel in meinen Computer stecken.
Connections.
Ja, Connections.
Aber es ist super awesome. RAM to RAM von zwei Maschinen, 1 Gigabyte die Sekunde Durchsatz.
Hört sich richtig an.
Ja.
Das ist super cool. Für den kleinen Geldbeutel daheim ist iSCSI irgendwie geschickter. Und da ist, wie gesagt, jetzt ein großer Patch reingekommen. Und bestimmt auch viel besser, schneller, toller. Gut, sonst noch irgendwas Interessantes zum 3.1? Nö, würde ich auch sagen. Dann lassen wir das. Also wer die großen Distributionen, wenn es erst nach der Zeit reinkriegen, im letzten Ubuntu ist es jetzt noch nicht drin.
Testing ist es jetzt schon drin von Arch Linux.
Testing, genau, von Arch Linux ist es schon drin.
Wir halten das Zeug für dich.
In die letzte Ubuntu hat es nicht reingekriegt, weil es ein bisschen später gekommen ist als normalerweise. Eigentlich sollte es, ja, aber es ist immer noch in diesem Zeitfenster, was sie sich ja so festlegen. Aber durch die gehackte Kernel.org und sowas hat es ein bisschen länger gedauert. Eigentlich wollte Ubuntu das schon drin haben, aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Mein Gott, die nächste kommt ja auch bald wieder raus. Und wenn ihr so Rolling Release Distribution habt, dann...
Ja. Habt ihr es in normalen Arduinox jetzt noch nicht?
Aber demnächst. Dauert ja auch nur ein, zwei Wochen normalerweise. Eher eine Woche. Und das ist ja auch drin. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu dem Teil, was wir so tagtäglich benutzen, oder?
Echt? Ich habe gedacht, wir sprechen nur kurz Metasploit an.
Oh, Metasploit? Ah, ja. Metasploit. Richtig. Da.
Ja, soll ich was kurz
sagen? Ja, genau.
Metasploit ist ein Attack Framework, ein Exploit, wie heißt das auf Deutsch? Angriffs.
Werkzeugmittel.
Ja. Ja. Ein Penetration Testing
Framework. Ja, ein Penetration genau. Testing Framework.
Damit kann man penetrieren. Damit
Rechner und so. Genau. Und man kann damit auch seinen eigenen Payload zusammenbauen. Und das Ding hat einfach unendlich viel Power.
Deinen eigenen Payload zusammenbauen und dann penetrieren.
Ja, mit dem Payload, damit er natürlich an den ganzen Schutzmaßnahmen vorbeikommt.
Ja, aber Cleanup gibt es hinterher auch noch.
Ja, Cleanup gibt es auch. Klar, und das kann das alles, also es kann echt eine Menge cooles Zeug. Metasploit war am Anfang oder ist immer noch ein Framework, womit man eine Anzahl von Exploits an die Hand bekommt, die sich leicht zusammenstellen kann, seinen eigenen Payload, das Ziel und was halt passieren soll, zusammenstellen kann, das Ding auf deinen Angriff auf die Reise schicken. Und genau. Wenn alles gut läuft, hast du danach...
natürlich nur im eigenen Netzwerk an eigenen Rechnern?
Nö.
Auf also Rechnern, wo du Erlaubnis hast.
Genau, oder? Wenn du denjenigen fragst, zum Beispiel bei... Genau.
Darf ich mal dein löchriges Windows penetrieren?
Genau, zum Beispiel bei Leuten, die am Modem sind, da kannst du mal direkt anrufen über das Modem und fragen, ob du das mal machen kannst. Und die sagen natürlich ja, ist ja klar.
Also ich müsste ja eigentlich schon auf Netzwerksicherheit umschulen, dass ich dann auf meine Visitenkarte draufschreiben kann, Expert for Penetration Testing.
Ich bin bald soweit. Ich könnte es jetzt schon machen. Super. Aber jetzt bin ich gerade noch Security Architect. Immer noch. Aber es wäre kein Problem, ich kann ja alles draufschreiben. Ist ja kein Ding. Penetration Testing Professional.
Okay, was ist jetzt mit Metasploit? Also wir haben geklärt, was es ist. Und
echt? Haben wir das schon? Ja, genau. Also es kann Scanning, Exploitation, Post-Exploitation. Das heißt, wenn du machst dir zum Beispiel eine Backdoor oder du säuberst hinter dir, was du halt alles angerichtet hast. Oder du, keine Ahnung, löschst halt das komplette System. Kannst alles. Das kann Metasploit. Und jetzt gibt es Metasploit Community. Und zwar ist es so, Metasploit ist von Rapid7 entwickelt. Sie haben da verschiedene Versionen. Sie haben da die, wie heißt die? Pro-Version, glaube ich.
Und dann gibt es eine Express.
Und die Express-Version, Pro-Version ist speziell jetzt, wenn du super Bonus-Support.
Scripting und so.
Genau. Also, wenn du sozusagen da anrufen willst und die sagen dir genau, was du machen musst.
wenn du gar keine Ahnung hast.
Genau. Das ist aber kein Problem. Dann kaufst du einfach die Pro-Version. Dann kommen sogar Leute bei dir vorbei und helfen dir. Und das ist halt so super Enterprise- Software dann. Dann gibt es die Express-Version, die hat eine ganze Menge an Features. Ein cooles Feature ist wohl die grafische Oberfläche übers Web. Das sieht ein bisschen aus wie, wer es kennt, Nessus. Hat auch so eine grafische Oberfläche und man kann so die Ziele sehen, man kann sie scannen, man kann halt
und man kann gleich die Angriffe losschicken.
Genau, man kann die Angriffe starten und das gab's bis vor kurzem nur in der Express und in der Pro-Version. Und jetzt ist die Metasploit Community Edition rausgekommen und das ist quasi Metasploit Framework, also das, was weiß auf schwarz ist. Die Shell-Version mit dem grafischen Bunten von der Express-Version. Und das sieht schon ganz nett aus. Man hat natürlich ein paar Features weniger und wenn man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren und die hoffen halt darauf, dass du es kaufst als Firma und dass du den Support kaufst. Und ja, ich finde es ganz nett, dass das auch ein bisschen was von dem Metasploit-Kram, von dem speziell von dem Grafischen, was die Firma entwickelt, direkt wieder an die Community zurückgeht.
Kann man da jetzt auch irgendwie mitarbeiten dran oder ist es?
Ich glaube nicht.
Also
ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Also nur dass diese Rapid 7 jetzt einfach sagen, hier habt ihr, könnt ihr mit selber mit rumspielen.
Also genau. Du kannst tatsächlich Plugins für schreiben.
Du kannst okay. Plugins für schreiben oder das kannst du einfach für Metasploit. Ja. Also fürs Framework selber. Also davor war es ja eh schon frei verfügbar, Open Source. Kann man sich so vorstellen wie ein Linux-Kernel, wo halt der Kernel frei ist und du kannst dann deinen eigenen proprietären Kram rumschreiben. Mhm. Und genau das haben die halt auch gemacht und jetzt geben sie halt ein bisschen was von dem proprietären Kram als zur freien Benutzung zurück quasi oder zur Verfügung einfach.
Okay.
Und genau das
gibt auch irgendwie einen Vergleich zwischen den.
Genau, das also ist halt
haben die Rapid auch verlinkt. Seite.
Genau. Genau, und dann sagen die, warum man unbedingt die Express-Version braucht und nicht die Community Edition.
Ja, ist ja sowas wie, naja, wie viele Modelle irgendwie so aufgebaut sind, genau. So wie MySQL früher auch war.
Nee, das ist, ich finde das auch vollkommen in Ordnung.
Nee, klar, gerade wenn eine Firma dahinter steht, die muss ja auch irgendwie Geld verdienen.
Genau, also. Und ich finde es super, wenn die auch Kohle verdienen, weil dann gibt es auch mehr für den Kern, weil der Kern muss ja auch besser werden, damit das, was drumherum ist, nicht einfach nur da ist. Und genau, da kann man dann sich anschauen, was die Pro-Version ist, Express-Version, aber ja, also zum schönen Bund kann man auf jeden Fall die Community Edition ausprobieren.
Ja, gerade wenn man so auf Web-Oberflächen steht und
genau, und auch anklicken machen. Und
ja, ich stehe
engage.
Genau.
Ja, das ist das Ziel und los, lauf
töten
los.
Alles. Kill everything.
Ja. Okay, Metasploit Community Edition. Gut, dann jetzt zu dem Hörerwunsch mal zu sagen, was wir dann so alles an Software benutzen. Wie gesagt, er hat nicht dazu geschrieben, was er genau meint. Und die meisten Programme, die haben wir in 144 oder jetzt in 145 Folgen bestimmt schon mal irgendwo erwähnt. Aber jetzt.
Ja, kommt ZSH drin. Das war auch erst dreimal erwähnt.
Nee, mehrfach.
Echt?
Ja, such doch mal.
ZSH?
Ja. Also das erwähnen wir irgendwie so
gefühlt. Ja, aber das waren ja auch Oh My Z-Shell und diese ganzen Bonus-Sachen.
Ja.
Also gefühlt
oh, warte mal, das muss ich tatsächlich hinten anfangen.
In jeder.
Genau. Wer jetzt immer noch die Bash benutzt oder die Dash oder was auch immer.
Der hat bestimmt einen guten Grund dafür.
Nein. Doch. Nee, es gibt einfach keinen Grund für Bash.
Klar.
ZSH ist einfach viel besser.
Ja, also wenn man Bash-Scripting gewöhnt ist.
Dann kann man auch einfach Z-Shell
schreiben. Nimmst du Z-Shell. Die hat 100% Bash-Support.
Ja. Also. Ja,
danke. Teamwork.
Ja. Genau, wo fangen wir an?
Egal. Wir einfach mal oben oder so. Ach, scheiße, ich will die ganze Zeit mit dem Lautsprecher hier scrollen. Das ist super scheiße.
ja, IRC-Client. Ja. Also, ich muss dazu sagen, also ich benutze normalerweise zurzeit ein Arch Linux, haben wir schon geklärt, Testing mit einem KDE. KDE ist seit kurzem wieder, vorher hatte ich ziemlich lange LXDE benutzt als Desktop und jetzt bin ich wieder bei KDE gelandet. Das heißt also, ich benutze meistens eigentlich so die ganzen normalen Sachen wie Browser und Co., aber halt auch die ganzen KDE-Programme und als IRC-Software dieses Conversation.
Mhm. Kann das irgendwas Cooles?
Es sieht aus wie MRC.
Ja, sieht ganz, also.
Sieht aus wie ein Chat-Programm.
Ja, wie jedes Chat-Programm, es integriert sich halt irgendwie nett.
Das kann skripten?
Ja.
Mein Gott, wie alle anderen auch.
Ja, es ist halt ein IRC-Programm, wie es zigtausend andere auch gibt und es kann die paar Sachen, die man halt so braucht, sich authentifizieren automatisch mit dem NixSurf und
Mein Gott, das ist super
futuristisch. Also die Sachen, die man halt braucht und mir ist es eigentlich Pumpe und ich benutze halt das.
Ja.
Es gibt noch ein anderes unter KDE, ich habe den Namen schon wieder vergessen, vielleicht
kann man chatten. KVIRC.
Das ist das alte, das ist aus KDE 3-Zeiten. Nee, es gibt noch ein anderes, ein neueres. Da habe ich auch den Namen vergessen. Ja. Vielleicht ist ja
XChat 2.
X-Chat 2 benutzt Quassel, genau. Ja, Quassel. Chat hilft. Quassel gibt's noch. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besser ist als Conversation. Ich benutze halt Conversation und Conversation natürlich, KDE ist da mit K geschrieben. Was benutzt ihr?
X-Chat 2.
Gibt's da irgendwas, warum du es benutzt?
Funktioniert.
So super customized mit einem Skript.
Tatsächlich out of the box. Ich bin so selten im IRC in letzter Zeit, das ist einfach nicht relevant.
Ich habe XChat 2 benutzt, weil ich glaube, das hat ganz gut Dings unterstützt, DCC. Direct
Client. Damals, als das noch wichtig war.
Nee, es ist immer noch echt cool.
Ja, besonders, es gibt da auch sehr coole Skripte für.
Ja, genau. Und da hatte ich was für XChat gehabt. Und das hat ganz anständig funktioniert und da konnte man relativ gut laden.
Ja, theoretisch empfehle ich ja den MI-Encryption-Port auf XChat.
Ja.
Theoretisch.
Ja,
also theoretisch. Irgendwie funktioniert er gut genug und es haben sich wenig Leute beschwert, dass ich schon nichts mehr gemacht habe.
Okay, perfekt. Ja, jedenfalls, das hat ganz gut dieses XCC unterstützt und das kann es, glaube ich, immer noch. Ich meine, es hat sich nicht so viel geändert wahrscheinlich. Genau, ich benutze IRC, habe ich ja letztes Mal schon mal angesprochen, weil speziell auf der Arbeit die Leute denken halt, oh, das ist irgendwie weiß auf schwarz, das muss gut sein, der muss gerade super hart arbeiten und das ist halt ein Chat. Außerdem ist es der Client, the Client of the Future, deswegen muss es ja automatisch besser sein.
Was das heißt wirklich der Client of the Future?
The Client of the Future.
Das ist super dreistes Marketing.
Oh shit. Aber wenn es so ist, ich meine.
Oh shit. Client of the Future in der Kommandozeile.
Ja. Natürlich. Und, er kann auf jeden Fall ganz viele coole Skripte selber ausführen und er kann irgendwie verschiedenste Commands direkt machen. Zum Beispiel, du kannst auch direkt exec machen. Also du sagst,
Können die anderen auch.
Aber du kannst dann ganz viele coole Sachen damit machen, die mit denen bestimmt auch funktionieren. Aber das funktioniert auch in the future.
Ja. Ja. In the future.
In the future.
Okay, IRC-Clients, dann nächste Rubrik, in Anführungsstrichen. Habe ich so Mindmapping-Tools.
Gibt es denn nur zwei? Was?
Machst du das öfter?
Wie mache ich das öfter?
Mindmappen.
Ich habe nicht so oft, aber tatsächlich habe ich die öfter benutzt. Also
ich habe das mal ausprobiert und nicht mehr irgendwie. Also
gerade wenn man halt mal nur so schnell eine Übersicht über irgendwas braucht oder sich einfach nur so ein paar Ideen schnell mal aufschreibt und dazu die Untersachen noch, benutze ich das tatsächlich. Aber es kommt also so irgendwie...
Ich finde, das wird irgendwie immer rasend schnell unübersichtlich und scheiße.
Ja, bei mir wird es dann... ein guter Vorsatz quasi.
Ja, genau.
Also das ist ein guter Vorsatz. Macht
eine Mindmap und dann, nee.
Und dann halt, dann hat man wieder das Blatt Papier irgendwie daneben, wo man irgendwie reinkritzelt und dann schmeißt man es weg und man hat aber das gemacht, was man eigentlich wollte.
Ja. Zumindest hast du es einmal digital gehabt.
Ja. Und dann ist es halt auch.
Nee, also das ist tatsächlich etwas, was ich irgendwie alle Jahre zweimal mache oder sowas. Ja. Aber gerade wenn man dann mal ein Mindmapping-Tool braucht, es gibt sicher auch online welche. Ich benutze meistens FreeMind oder View Your Mind. Also View Your Mind
ist nimmst du beide?
Ich, also es kommt drauf an, FreeMind habe ich jetzt tatsächlich, weil das bei Radio Tux immer eine Zeit lang eingesetzt haben. Mhm. Und vorher habe ich immer View Your Mind benutzt.
Okay.
Aber im Endeffekt ist es mir egal, die können ja alle dasselbe. Ich brauche nicht so groß. Also ViewYourMind war irgendwie nett, weil du noch so Statussachen dazu machen kannst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei FreeMind ist.
FreeMind geht es genauso.
Ja, dann
sind einfach alle gleich wieder.
Ja,
Mindmap-Tools.
Also mit den zwei kenne ich mich halt aus. Die habe ich mal benutzt. Und wenn man Mindmapping-Tools braucht, kann sich die zwei
FreeMind ist eigentlich One-Stop-Shop. Ja. Was man halt so braucht meistens.
Ja.
Ja.
Gut, VVDial, UMTS, Mon.
Hatten wir letztes Mal schon
mal, dass die vorher sind.
Das ist super scheiße.
Übergebe wir jetzt, ich benutze sie trotzdem.
Was ist ein Schokok?
Was ist ein Schokok? Ich habe was anderes gelesen davor.
Ja, ich kann mir so ungefähr vorstellen, was du gelesen hast, aber was ist das?
Ja, das habe ich nicht geschrieben.
Ist das jetzt ein Fetisch?
Wahrscheinlich, spätestens jetzt, würde ich sagen.
Suddenly, Rule 34.
Ja. Du kennst Twitter?
Ja.
Welchen Twitter-Client benutzt du?
TweetDeck.
Genau. Dann schreib den nochmal dazu. Ich benutze Chuckhawk. Ja, ich weiß, der Name ist scheiße, ich kann nichts dafür. Und ja, das ist halt auch der bei KDE dabei ist. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem, weil er halt so ein bisschen die Entwicklung geschnarcht ist in letzter Zeit. TweetDeck habe ich auch eine Weile ausprobiert. Den von Gnome, diesen Gwibber oder wie auch immer er jetzt gerade heißt, kenne ich jetzt nicht so. Und es gibt auf der KDE-Seite oder in Q zumindest noch diesen Qwit, also Q-W-I-T. Den habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Ja, also im Endeffekt, das ist wieder, ja, guckt euch die Twitter-Clients an, benutzt die, wie ihr wollt. Ich finde halt bei Chocok hat mir mal jemand ein Plugin geschrieben und das ist jetzt auch so in Chocok.
Und deswegen drin. Musst du es benutzen.
Nein, muss ich es nicht benutzen. Der kann mit URLs umgehen. Und URLs ist...
voll advanced, habe ich auch schon von gehört.
URLs? Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht.
Nein, dein eigener URL-Kürzer.
Ah.
Also du kannst den auf deinem Webspace installieren und dann kürzt du dir halt URLs. Und da hat mir ein Plugin, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hatte mir das für Chocok geschrieben und das ist in dem Quellcode jetzt mit drin als Plugin bei den URL-Kürzern und wenn man nicht den von Twitter, den Original nehmen will oder irgendeinen von den zig Milliarden, die es da draußen gibt, sondern seinen eigenen benutzen will, dann ist das halt in Chocok gut integriert. Aber ja, das kann man jetzt mögen oder nicht. Wenn man nicht seinen eigenen URL-Kürzern benutzt, ist das natürlich auch wieder egal. Das ist jetzt für mich ein Grund, immer noch Chocok zu verwenden und einfach, weil es Gewöhnung ist.
Also ich benutze auch nur Twitter-Web, wenn schon.
Ja, also meistens habe ich Twitter-Web auf dem Handy halt TweetDeck. Ja.
Also wenn ich es mal benutze. Es ist halt nicht so weit weg. Also das ist halt ein Stück weiter weg als das Google Plus, was halt immer oben links in der Ecke bei meinem Reader ist. Es ist halt wirklich so.
Das hat Google schon super dreist gemacht.
Super dreist, aber das ist, was ich benutze, weil das ist halt da.
Wie, jetzt hat jemand Distros
hingeschrieben? Ja, du hast ja vorhin schon mit angefangen.
Genau.
Arch Linux Testing.
Lol. Nee, ich benutze tatsächlich hier ein Ubuntu und Eric gerade. Mit Unity.
Und das funktioniert jetzt wieder mit deinem WLAN.
Ja, mein WLAN funktioniert wieder. Dafür wartet er jetzt irgendwie anderthalb Minuten beim Booten auf irgendwelche Netzwerkscheiße.
Ist ja egal. Was ja total komisch ist, Flighty ist nicht da und mein WLAN funktioniert perfekt.
Ja.
Aber seins auch. Sogar dein Ethernet funktioniert perfekt.
Ich habe diesmal Ethernet genommen.
Ja, aber das ist ja immer scheiße eigentlich.
Also ich hatte erst einen Reconnect.
Ich hatte gar keinen.
Scheiße. Ich habe tatsächlich auch gerade keinen. Ne?
Ja, das muss an dem komischen MacBook, was irgendwie eine Störfeld oder sowas aufbaut.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das kann einfach nicht gut mit dem WLAN umgehen und zerschießt immer alles.
Ja, genau.
Da hängt sich dieses Erdstrahlen. Ding immer auf.
Genau, Erdstrahlen. Es nimmt irgendwie die Erdstrahlen auf und schießt die auf die anderen Laptops.
Ja, ich leg auch immer eine Alufolie unter meinen Laptop wegen den Erdstrahlen.
Ja, ich mach die mal auf meinen Kopf, weil ich habe Angst.
Das verstärkt die Mikro.
Ich hab auch ein Arch Linux, hatten wir aber schon.
Ja, Felix benutzt auch Arch Linux, aber nicht Testing.
Unter was läuft denn die nächste Session?
Ich stehe halt auf Bleeding Edge und nicht auf Bleeding Edge.
Das sind so Netzwerk-Tools kommen jetzt so.
Ach so, echt?
Naja, ja.
Wird Manager ist ein Netzwerk-Tool?
Nein, ja, also bei Netzwerk im weitesten Sinne mehrere Sachen.
Wir können ein bisschen schneller machen.
Also ich benutze den Word Manager einfach, um auf entfernte libwirt Sachen zuzugreifen. Also der libwirt kann ja dann wieder KVM und Xen und VirtualBox steuern. Und ich benutze halt diesen Word Manager, kleines Python-Kommandozeilen und nicht Kommandozeilen, GUI-Tool. Läuft. Connectet man sich dann halt zum Server und dann sieht man die Maschinen schön und kann auch gleich über die VNC-Session darauf zugreifen und pipapo.
Schick.
Ich
muss das, glaube ich, mal ausprobieren.
So verwalte ich die Radiotux-Server und einige andere auch. Kann man natürlich auch mit Wirsch auf der Kommandozeile machen, aber wenn man es ein bisschen bunter haben will, dann ist das immer eine gute Möglichkeit. Zur Wireshark, ich glaube, muss ich nicht groß was sagen.
Ich glaube, es wurde auch schon mal gepickt. Haben wir
bestimmt schon gesagt, genau. Wenn man Traffic mitschneiden will und den analysieren will, dann ja, Wireshark benutzen. Wenn man Videos abspielen will oder Audios oder wie auch immer, dann benutze ich VLC tatsächlich. Weiß nicht.
Ja, warum steht da noch Miro dabei? Ist das irgendwie cool? Also ich habe das auch mal benutzt und dann war es irgendwie nicht mehr gut.
Miro?
Ja.
Ja, also Miro ist ja auch so ein Podcasting-Client und kann halt auch mit BitTorrent umgehen.
Er kann
so
mit RSS umgehen, das weiß ich, ne?
Ja, genau. Also
das reicht ja dann quasi.
Ja.
Und kann, der kann
also bestimmt auch mit dem... Ich starte ihn ab und zu mal, aber so richtig, also als Podcasting-Client benutze ich ihn jetzt nicht, aber wenn man das machen würde, finde ich das ganz... Ja. Fänd ich das halt praktisch, wenn man den benutzt. Ja,
meine Waffe der Wahl ist da auch immer entweder VLC oder Mplayer, je nachdem, wo man halt sich befindet.
Benutzt tatsächlich fast nur VLC.
Ja, VLC ist auch echt ganz nett. Ansonsten der SM-Player, der ist ganz cool, der sieht aus wie VLC, macht ungefähr das Gleiche.
Session Browsers.
Browsers, ja, Chrome, Firefox,
Reconk, genau. Reconk ist dann ein neuer Conqueror auch KDE-Projekt.
Warum?
Der setzt halt auf WebKit und ist halt schöner, schneller, leichter.
Ah, okay. Super Geschwindigkeit.
Also ich benutze tatsächlich bis vor kurzem habe ich zu 100% Chromium benutzt. Mittlerweile ist es so 50-50 Chromium und Firefox.
Ja, ich benutze den Firefox und wenn der nicht funktioniert, dann den Chrome.
Also du hast auch umgestellt wieder. Du hast ja vorher auch Chrome.
Ich hatte ja sonst immer ein Chrome und dann habe ich dann war es irgendwie kacke für irgendwas. Dann bin ich um Firefox gewechselt und jetzt brauche ich ab und zu den Chrome. Aber jetzt auch nicht mehr. Das Problem war irgendwie, dass Java nicht getan hat und jetzt tut's wieder in Firefox. Das heißt, es ist fertig.
Okay. Also ich bin jetzt auch Firefox.
Ich meine, das Ding ist auch ungefähr, also es hat mir mal getestet, ist ungefähr so klein wie der Chrome. Von der oberen Leiste her.
Also ich drücke einfach F11 und ist da nix.
Ja, F11 ist aber dann ist so wenig da auf einmal.
Also wir hatten irgendwann schon mal drüber geredet, was ich halt beim Chrome mag, ist, dass man tatsächlich in einer Leiste alles eintippen kann. Und da hattest du gesagt, da gibt's irgendwas,
was ja, man das kann man genau, kann man in den Innereien von Firefox einstellen.
Ja, dass man halt nicht mehr dieses extra Suchfeld da irgendwie braucht, sondern...
Genau. Das ist bei mir auch echt weggedingst.
Okay. Wer braucht das?
Ja, deswegen, ja.
Ich habe tatsächlich eigentlich immer beide Browser auf und das ist so, ja, ich keine Ahnung warum, es ist halt so. Ich benutze beide.
Okay.
Wenn ich irgendwas mit LaTeX mache, benutze ich, da kommt kein Ende rein.
Das ist so.
Na,
ist
so. Der hat aus meinem Lüxen Lynx gemacht.
Du bist super dreist, Felix.
Ja, einer muss ja.
Ja, meine LaTeX-Tools sind Lynx und Keil. Aber ich meine, LaTeX kann man ja auch schreiben, in was man will. Selbst in Vim.
Da gibt es auch coole Plugins, muss ich ja sagen. Oh ja. Shit, der fehlt hier irgendwo.
Also
in Vim fehlt hier irgendwo.
Egal. Kannst einfach mehrfach hinschreiben.
Editoren. Editor.
Genau,
Editor. IRC-Client Vim. geht tatsächlich.
Das hört sich aber nach einem riesen Payload an, muss ich sagen.
Okay, also ich benutze Yapref, um meine BibTeX-Sachen zu verwalten. Ich schreibe tatsächlich die meiste Zeit in Lynx. Weil es Wim, kein Emacs, na super.
Ja?
Dann schreibt bei mir Kate dazu. also Yapref ist so ein Java-Tool, ich habe es auch schon mal gepickt vor Urzeiten.
Ja, Yapref ist auch echt ganz nett. Ich habe das auch für meine Bachelor-Thesis benutzt. Hat funktioniert,
kann nichts sagen. Und seitdem ich weiß, dass man auch bei der Wikipedia unter... Werkzeuge ist es und dann, wenn man eine Wikipedia-Seite aufhat, dann kann man unter Werkzeuge gehen, da kann man irgendwo auch sich den BibTeX-Code gleich ausgeben lassen.
Von der Wikipedia-Page?
Ja.
Das ist ja echt
mit der richtigen UID, also mit der richtigen Old-ID und allem, was man so halt dazu braucht und kann es gleich dann halt in Yapref pasten und das ist schon cool. Auch übrigens bei Google Books geht es auch.
Weiß ich es ja.
Der gibt einem auch den BibTeX-Code, ja. Den kann man auch rüber kopieren.
Da gibt es auch noch so ein paar andere Portale, zum Beispiel, wie hieß das eine, komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber es gibt so ein paar, wo man das dann herbekommt, so BibTeX-Kram.
Ja, also gibt sicher auch noch andere Tools, aber ich benutze Yapref, meistens.
Archives und Sightseer und so.
Genau, der Sightseer, genau. Das
Und Lynx und Keil. Lux ist halt so ein bisschen einfacher, wenn nur schnell zum runtertippen und dann Keil noch so ein bisschen.
Und wenn man Overkill will, kann man immer noch Skribus nehmen, aber das habe ich tatsächlich noch
Overkill.
Overkill.
Overkill. Okay. Editoren, alle benutzen Vim, bloß ich benutze Gate. Office, wenn man muss, LibreOffice. Wenn man so ein bisschen nachgucken will, was sein Rechner so macht und wie man noch Strom sparen könnte, PowerTop. Die Programme, die ich immer als erstes installiere, wenn ich irgendwas einrichte, ich weiß, die alle kriegen schon wieder die Krise. Wo? Jetzt kommen MC, Screen, Nano und AirSync.
Okay, jetzt kommen meine.
Oh, was ist das für ein Mix?
Das sind die Programme, die ich immer mit als erstes, ja, und die ZSH, sorry, die kommt auch noch dazu. Also, wenn ich einen Rechner installiere oder einen Server installiere, installiere ich immer Midnight Commander, Screen, Nano, AirSync und die Z-Shell dazu.
So alt.
Also, ich brauche einfach nur einen Webbrowser, damit ich auf relevante Webseiten komme. Und Flash.
Ja, Server.
Und Flash, genau.
Was willst du auf dem Server
mit einem Webbrowser? Ich installiere keine Server, ich habe Leute, die installieren
Server. Und Silverlight.
Moonlight heißt es unter Linux, Moonlight.
Ist ja egal, du brauchst den Original Silverlight dann.
Den gibt's nicht. Moonlight.
Na gut, dann Moonlight. Und die ganzen anderen Java, brauchst du noch Java?
Also ich verstehe nicht, warum Screen und AirSync nicht einfach standardmäßig mit drauf sind.
Also Screen ist ja auch super scheiße und alt, deswegen
aber
nicht.
Aber ey, Screen ist ein super geiles serielles Terminal.
Ja, Screen ist, hat bei mir nicht funktioniert.
Ja, bei mir hat es tatsächlich super funktioniert.
Aber du hast, T-Tux, was benutzt?
T-Mux. T-Mux ist nämlich das.
Steht auch noch unten.
Das ist nämlich das.
Kopier das mal hoch.
Screen, Next Generation Screen. Das steht gerade drunter.
Steht unten drunter?
Ja.
Ach so, ja, stimmt.
Das ist quasi Screen Next Generation und du hast so ein kleines Servermodell. Du kannst also direkt irgendwie Keystrokes an bestimmte Terminals schicken und das ist halt schon echt super cool. Und bei Screen musst du dich da super verrenken, damit das funktioniert. Und bei T-Mux funktioniert es einfach so und das ist halt schon ganz cool. Dazu benutze ich dann den UrxVT, also UrxVT darunter, dann Z-Shell, dann T-Mux und dann X-VT. Wieder Z-Shell. Ja, Urks!
What the fuck is this?
RxVT, kennst du?
Nein.
RxVT ist das X-Term in cool quasi.
Ah, okay.
Und zwar, das Killer-Feature ist einfach, du drückst STRG-SHIFT und dann drückst du zum Beispiel 2005 oder und dann schreibt ihr das halt in Unicode hin. Und das ist halt schon super cool. Ja.
Aha.
Und okay. Das ist super, super genialer Kram.
Wenn du einen Unicode brauchst, benutze ich jetzt Wolfram Alpha immer.
Das sagt er einfach. Das ist Wolfram Alpha? Was? Nein.
Wolfram Komm. Alpha.
Okay, mach mal STRG-SHIFT und dann bist du Wolfram Alpha.
Ja.
Nein, ist nicht so.
Hallo. Es geht bestimmt.
Okay.
Hat es.
Serial Terminals. Die brauche ich tatsächlich ein bisschen öfter und ich benutze da seit neuestem Screen für, was super einfach ist.
Echt? Screen kann das?
Ja, du gibst Screen ein, Dev, TTY, USB 0 und dann hinten dran die Baudrate, das war's.
Ach, echt?
Ja.
Aha.
Ich hab's ausprobiert.
Es tut bei allen außer bei Felix.
Ja, genau, ich hab's ausprobiert, das funktioniert nicht und dann habe ich Pico.com gefunden und.
Weil ich muss letztes Mal USV irgendwie zurücksetzen und dafür brauchte ich auch so ein Ding.
Ja. Was natürlich auch funktioniert, allerdings ist es dann eher nicht mehr taktisch, sondern eher strategisch, ist Minicom.
Also ich finde es ja, also jetzt, wo ich Pico.com gesehen habe, ist es einfach Minicom nur ohne diesen ganzen komischen Modem-Scheiß.
Ja,
also und das ist halt genau das, was du haben willst
eigentlich. Wer braucht noch AT-Codes? Vor allem sind die standardmäßig an. Ja. What the fuck?
Das macht überhaupt keinen Sinn halt, weil denkt aber, du sprichst immer mit Modems die ganze Zeit.
Ja, serielle Schnittstelle kann nur ein Modem sein.
Genau. Es kann nicht sein, dass irgendwie andere Mikrocontroller.
Die Software ist einfach in den 70ern hängen geblieben.
Und die ist auch seitdem, glaube ich, nie weiterentwickelt worden. Ich meine, das Ding kann ja auch das alles. Aber es kann halt auch irgendwie, es hat dann auch aufgehört und es macht nicht mehr es macht immer noch den gleichen Müll halt. So, was haben wir noch?
Um Sound auf der Kommandozeile abzuspielen, MPG 123 und OGG 123.
Und A-Play, weiß nicht.
Ja,
und der auch nehmen. Und der M-Player, der ja quasi da oben ist.
Ja.
Ja, okay.
Whatever.
PDF-Reader, Okular.
Naja, also Okular ist tatsächlich nicht nur ein PDF-Reader, der zeigt alles an.
Echt?
Gefühlt alles.
Gefühlt alles. Ach so, dieses Ding.
Also, er kann
Also früher war es tatsächlich mal, als es nur KPDF war, irgendwie nur PDF-Reader. Mhm. Aber mittlerweile ist es, das ist so wie dieses Vorschau-Ding oder so auf Mac, der auch irgendwie fast alles anzeigen kann.
Ja, oder das Ding auf Windows halt, was ja auch alles macht.
Quasi. Ja, genau. Also das Ding kann auch irgendwie ziemlich alles. Was stand da gerade eben noch daneben?
PC-Man FM, aber das kommt hier drunter.
Genau, also wie gesagt, ich benutze KDE halt standardmäßig und um irgendwas anzuzeigen, ist es halt meistens Okular, was aufgeht. Und ich finde das auch ganz schön. So ein File-Manager, also ich benutze Dolphin tatsächlich, selbst als ich LX.de als Oberfläche benutzt habe, habe ich ganz oft trotzdem den Dolphin gestartet, weil der halt auf NFS zugreifen kann, auf SMB, auf SSH, also Fish, kann einfach alles, WebDAV und das sind halt so die Sachen, die ich regelmäßig brauche und deswegen starte ich halt immer den Dolphin und dafür, ja.
Oh, mein.
Man kann es auch mit Nautilus machen, sicher. Ich bin halt ein KDE-Kind und also so die ganzen Netzwerksachen, die man halt so macht, neben nicht nur File sortieren und jetzt mit dieser Nepomuk-Bla-Integration ist natürlich auch noch ganz nett, dass man irgendwie hier Text vergeben kann und sowas benutze ich gar nicht. Ich benutze den tatsächlich meistens als File-Browser und zwar über Netzwerkgrenzen hinweg.
Okay. Ja, eben nur für File Manager habe ich den PC-Man FM, der hat eigentlich immer funktioniert.
Der ist von LX.de, ne?
Genau. Also ich glaube, wir sollten das hier für die nächste Folge dann aufweiten. Nicht nur, welche Software benutzen wir, sondern was schlägt der Chat vor? Wir werden gerade geflutet.
Echt? Huch. der PDF-Reader, natürlich, man gibt immer noch die Sachen von GNOME, aber eigentlich die GNOME-Fraktion müsstest du hier vertreten.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie der heißt, der bei GNOME einfach aufhört.
Ja, dieser, da steht's, im Chat steht's, wenn...
Für, ist das der?
Ja.
Evans?
Definitiv.
Ja, Evans. Dann benutze ich den.
Genau, Evans.
Eigentlich sind wir relativ gut hier. Du benutzt ein Ubuntu.
Ja, ich benutze das tatsächlich relativ out of the box, weil ich zu faul bin, das zu customizen. Das soll einfach funktionieren. Ja. Also ich habe mir auch mal Awesome hier installiert, aber irgendwie komme ich nicht dazu, den aktiv zu schalten.
Ja, also ich benutze den ePDF-Viewer, weil der wenig Dependencies hat. Einfach. Und weil er klein ist. Und der funktioniert, der macht irgendwie PDFs auf.
Jo.
Und also
auch für Exploit-Code?
Ja, klar, alles.
Super.
Aber es funktioniert halt nicht.
Ich meine, das ist halt ein
ePDF.
Zur Not kann man sich ja auch AcroRead installieren.
Genau, wenn man diese Exploits wirklich ausführen
will. Ja, genau. Sind Sie wirklich sicher, dass dieses Exploit...
Ja,
also ja, genau. Was du gesagt hast, alle Sachen öffnen. XDG Open benutze ich eigentlich immer für sowas. Und das ist bei mir ein Short... Also ich habe ein Alias XO und der macht mir dann halt einfach alles auf immer.
Okay, aber dafür musst du ja trotzdem dann sagen, also dann musst du ja wissen, was er mit dem Pfeil aufmachen soll.
Ja klar, das macht man mit, das hatte ich mal gepickt, wie das funktioniert.
Dass man es festlegen kann oder so.
Genau, du kannst dann nämlich MIME-Type-E oder so machen und dann, und dann sagst du die Pfeil und dann macht er es immer damit auf und es funktioniert und ich habe das ausprobiert.
Klingt richtig.
Ja. VNC, Tight VNC.
Ja. Gibt es bestimmt auch was von...
Es gibt noch Real VNC oder so.
Ja, und es gibt ja auch diesen Connector von,
also
von
ich, GNOME.
Oh, da gibt es tatsächlich VNC, gebe ich noch ein Remina.
Stimmt, das hatten wir letztes.
Das habe ich
Da kann man, wenn man das KDE-Ding benutzt, das ist KRDC, Remote Desktop Client.
Ja. Machen wir jetzt eigentlich Kommas oder Schrägstriche?
Beides. Einfach so, damit es auf jeden Fall nicht mehr parsbar ist.
Und das ist super unübersichtlich.
Und, wir geben da auch keine Links dazu an, ihr müsst es selber suchen.
Ihr könnt auch diese
Sachen... Im Internet.
Vor allem, weil es ja eh nur Pac-Man-S...
Pac-Man?
Ja, wenn es ein Arch-Linux ist oder ein
Aptitude.
Oder Aptitude? Ich weiß nicht. Also Aptitude ist immer nicht Standard, glaube ich.
Doch.
Bei.
Nein, es ist nicht Standard bei, glaube ich. Oder?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte letztes Mal
Debian installiert. Egal. Also die Leute, die einen Ubuntu benutzen, die benutzen eh das Software Center und geben es da alles ein.
Das Software Center.
Also ich habe es auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, ob ich es installiert habe.
Dann ist es selbst dabei.
Also ich benutze Tide VNC. Vor allem, dass ich hier diesen VNC Viewer, heißt der Kommandozeile, dann einfach starten kann. Oder halt KRDC oder was weiß ich.
Also ich habe letztes Mal, wo ich VNC, also quasi gestern benutzt habe, da war es Tiger VNC, Java Applet-Kram. Und es war halt einfach dabei und dann benutzt man das halt. Ist ja auch vollkommen egal, was man eigentlich nimmt. Hauptsache, das Ding macht dann irgendwie das Richtige zum Schluss.
Auch schon mal gepickt habe ich Synergy.
Ja, das heißt, man kann sich auch einfach die Sendung durchlesen, wo das gepickt wurde.
Ja, genau. Hört da einfach rein.
Synergy also, benutze ich auch,
ist cool. Synergy ist ganz nett, wenn man
mehrere Rechner hat, aber
die nur im gleichen Netzwerk sind, das ist ganz wichtig.
Und unterschiedliche Betriebssysteme.
Oh ja.
Ja, und also sie können auch dieselben haben, aber
ja.
Lustiger ist natürlich, wenn sie unterschiedliche haben, du hast halt eine Maus, eine Tastatur und kannst damit irgendwie zigtausend Rechner über Desktops
und du musst halt die Monitore sehen, ansonsten macht es nämlich keinen Sinn. Also macht schon Sinn, wenn du nämlich eine Shell hast. Dann funktioniert es.
Auf jeden Fall kann man die Maus dann nach links oder rechts oder oben oder was weiß ich bewegen und die ist dann plötzlich auf dem anderen und dann kannst du tippen und kannst auch Copy-Paste machen zwischen den Systemen und her und das ist irgendwie cool. Also angucken. Wenn man Bildbearbeitung macht, dann, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Digicam und Darktable. Es gibt auch noch Raw Therapy, wenn man es hier noch dazu schreiben will. Bible 5. Bible 5 ist aber kein Open Source
Programm. Da habe ich tatsächlich sogar Geld für gezahlt.
Echt, du benutzt es?
Ja.
Und?
Mir gefällt das.
Okay.
Deswegen habe ich auch Geld für ausgegeben.
Und guck dir mal Darktable an.
Nein, mach nicht. Ansonsten bereust du es vielleicht noch.
Nee, das mit Darktable kam tatsächlich erst raus, nachdem ich auf
Table umgestiegen bin. Genau, das glaube ich nämlich. Ich habe bisher immer Digicam benutzt, da gefällt mir aber gerade also die Bearbeitung von den RAW-Daten und hinterher noch sortieren nicht. Der
benutzt ja intern DC RAW und was bei DC RAW rausfällt, gefällt mir irgendwie gar nicht. Also auch was das Rauschen anbelangt, war einfach das Ergebnis bei Bibble Umlängen besser.
Okay.
Das heißt,
Bible oder Bibble gibt es, glaube ich, auch für Mac und für Windows. Ja. Ne? Das ist eine Cross-Plattform. Kostet halt ein bisschen Geld. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber da könnten wir tatsächlich dann irgendwie mal nochmal ein längeres Special machen, weil ich wollte auch nochmal so richtig tief mir die ganzen, auch Darktable nochmal angucken. Ich habe es nur so oberflächlich mal getestet, fand es gut und habe gedacht, ja, wenn du mal wieder deine RAW-Sammlung mal tatsächlich jetzt mal bearbeitest und alles einpflegst, dann mal damit.
Ja, okay.
E-Mail-Clients, ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit immer Roundcube.
Ja, ich auch.
Irgendwie.
Rundwürfel macht das Richtige. Meistens.
Das ist irgendwie cool geworden. Also so einfach mit der Zeit und Roundcube ist nicht ein Desktop-Client, sondern eine.
Bunt im Web.
Genau, ein buntes Web. Also mein Web-Client ist irgendwie mein Browser.
Ja, ich habe ja noch einen Gmail-Account, da benutze ich dann Gmail Web Interface.
Okay. Ich benutze.
Oh, halt, und? K9.
Ich habe eine Zeit lang Classmail benutzt, da ich dann ja so ein Netbook hatte. Das sah halt irgendwie auf dem Netbook irgendwie scheiße aus, dann habe ich es nicht mehr benutzt. Auf meinem großen Desktop benutze ich Thunderbird. Und ich wollte mir jetzt mal wieder auch Camail angucken. Also früher habe ich Contact Camail benutzt. Ich habe es jetzt hier tatsächlich heute mal installiert und angeworfen. Und ja, es funktioniert schon irgendwie. Ich finde es halt immer ein bisschen gruselig, da der ja dieses Akonadi und sowas im Hintergrund macht, dass der dann halt jetzt auf meinem Server irgendwie rumfuhrwerkt, ohne dass du es siehst. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig.
Ja.
Also ich sehe dann halt in meinen Logs, dass der da irgendwie Zeug macht.
My God, der Computer macht Sachen, wenn du nicht dabei bist. Holy crap.
Super Batman. Dreist.
Ich benutze Mutt, wie auch wieder der gleiche Grund. Man kann das relativ gut einfach überall machen, wenn man da irgendwie ein SSH hat. Und genau, er hat die super Integration mit Vim, was dann sozusagen das awesome macht. Weil dann hat man die Awesomeness von Vim und hat die Goodness von der Shell. Und es ist einfach alles perfekt. Und genau das dann im Tmux, in der Z-Shell.
Hör auf,
Mann. Im RuxVT oder im irgendwie Terminal.
Oh Gott.
Alles zusammen bei der Pause combined halt. Und das macht es einfach genau richtig. Und das ist, was ich benutze.
Okay. Willst du noch was sagen zu Make-Clients?
Nee.
Das war's. Wenn man mit Audio- oder Videodateien umgehen muss und die irgendwie hin und her konvertieren muss, sage ich jetzt einfach mal SOX und FFmpeg. Guck dir ich an.
Genau,
FFmpeg ist ein Graus. Ist ein Graus, aber wenn man damit irgendwas machen will, kommt man nicht drum rum. Wenn man über HBCI mit seiner Bank sprechen will, KMyMoney oder man kann auch GnuCash benutzen. Ich muss sagen, GnuCash habe ich noch nie verwendet, kann ich nichts zu sagen. KMyMoney ist halt wieder das. Oh, scheiße, es steht zweimal.
GnuCash.
GnuCash.
Ich war schneller.
Bei mir nicht. So viel zum Piratenpad, wenn sich hier die gegenseitig, oder Etherpad, wenn sich die Leute hier gegenseitig battlen.
Ja, aber bloß, weil die Dinge einfach immer
auf Sync gehen. Ja, ich habe hier so eine Pizza in der Nase. Das ist ja super dreist einfach.
Geht einfach nicht. Wir müssen
Kam mein Money, ja, kann halt alles. Früher habe ich immer Q-Bank-Manager verwendet. Das funktioniert halt mit der neuen Version von dieser Library nicht mehr. Und jetzt muss ich umsteigen. Und ich habe es noch nicht so richtig geschafft, aber ich werde auf Kam mein Money gehen. Wenn man, also das hätten wir vielleicht tatsächlich vorher zu diesen Mindmaps packen müssen.
Nein,
wenn man
das so ist was
Grafen,
anderes.
Grafen bastelt oder, wie heißen die Dinger?
Grafiken. Ja. SVG zum Beispiel.
Grafiken, ist sie nicht verheiratet?
Oh Mann.
Jedenfalls, ja, was haben wir da? Dia? Oh, Dia, ich habe das mal eine Zeit lang benutzt und das ist einfach immer
ein riesengroßer
Pain. Ja. Das geht gar nicht.
Dann machst du doch Inkscape besser.
Das, also, es geht, das ist einfach
so. Wie heißen diese Flussdiagramme?
Das Ding kann einfach nichts.
Flussdiagramme.
Also, es kann garantiert alles, aber
es sieht scheiße aus.
Sieht halt einfach, es fühlt sich so ein bisschen an wie GIMP. Nur nee, halt.
GIMP fühlt sich viel besser
an. Ja, als nee, Tier nur an. Halt in Pain. Es sieht ungefähr so aus wie GIMP. Und
das ist halt so die Jesuiten-Version von GIMP.
Diese fliegenden Dingsies, die halt über deinen Graphen immer fliegen. Und es funktioniert einfach nur mit echt viel Aufwand. Also quasi wie dieses Visio unter Windows.
Ja.
Nur, dass es halt noch weniger kann. Es kann einfach echt nicht so arg viel.
Genau, wo du Visio sagst, es gibt so ein KDE-Programm, oder es gab, muss man eher sagen, Kivio, also zu KDE-3-Zeiten, das ist irgendwie nicht nach KDE-4 portiert worden, zumindest.
Das heißt, es ist jetzt einfach obsolet.
Ich hab's nicht gefunden, und das ist tatsächlich eins der Programme, die ich damals noch benutzt habe. Ich weiß nicht, für irgendein Projekt brauchte ich das mal.
Ja.
Wenn man halt so Flussdiagramme zeichnet, und da habe ich immer Kivio benutzt. Und
also
das war bei CarOffice damals dabei.
Also wenn ich
so, wenn es mal einer bitte portieren würde, danke.
Wenn ich so Graphen-Flussdiagramme mache, dann nehme ich YAD.
Ist leider auch nicht Open Source, ne? Oder nicht freie Software?
Es ist frei genug, dass ich es benutzen kann.
Ja, es ist umsonst, aber halt keine freie Software.
Genau.
Ich mache alles in Inkscape, weil ich kann Inkscape benutzen.
Genau, und das Wired ist halt cool, das macht dir auch so, das ordnet dir die Graphen an, und das ist halt super cool. Du hast irgendwie so einen riesigen Baum und du sagst, okay, das ist ein Baum, und dann macht er das Ding so wie ein Baum.
Und so mit der Wurzel oben. Ja. Halt, warte mal.
Genau, wie Bäume halt sind.
Ja, genau, mit der Wurzel.
Wenn du in Australien bist.
Warte mal, Informatiker in Australien zeichnen die Wurzel unten. Oh shit.
Ja, doch, da alles Sinn. Jedenfalls dieses Wired, ich finde, das funktioniert auf jeden Fall.
Okay, dann noch zwei anderen, oder ein Netzwerktool, ETH-Tool oder ETH-Tool.
Und was war denn das? Was mache ich damit?
Nix. Ich habe ja.
Brauche ich das?
Ich war vorletzt. Wann war die UboCon? Letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen. Da habe ich ja gegen Dirk gespielt. Eine Runde nur die großen Fragen, die 300er. Und eine der Fragen war auch, wie kriege ich denn unter Linux raus, wenn ich ein Netzwerkkabel angesteckt habe, wie mit welcher Verbindung der, also ob er mit 10 Mbit, ob 100 Mbit oder wie auch immer läuft. Und das kannst du zum Beispiel mit ETH tun machen.
Das ist super einfach, indem du aussteckst, cut, tail f, var log syslog und einsteckst.
Genau. Oder ETH-Tool benutzt. Der sagt dir ETH-Tool ETH0.
Also das andere lässt sich besser skripten.
Der sagt dir eine Menge darüber drauf. Also auch was, es gibt ja auch verschiedene Modi, die da noch sind, und du kannst auch welche umstellen und sowas. Fehlertoleranz und sowas. Bestimmte Sachen ein- und ausschalten kann das Ding. Und es sagt dir halt unter anderem auch, mit welche Verbindung überhaupt das deine Netzwerkkarte könnte und welche sie sich dann gerade ausgehandelt haben, ob sie Duplex sind oder nicht oder wie auch immer, das kann ja alles.
Ja.
Und ob überhaupt gerade ein Link drauf ist auf dem Kabel oder nicht.
Ja.
Also nicht nur, ob es eingesteckt ist, sondern auch, ob es funktioniert.
My God.
Ja, ich find's gut, ich benutze ab und zu. Wenn man doppelte Dateien finden will, FDAPs.
Ja, hatten wir, glaube ich, das mal gepickt von dir.
Ja.
Irgendwer hat gepickt.
Ich sag ja, die ganzen Tools, die ich benutze, habe ich ja alle schon mal vorgestellt, deswegen benutze ich sie ja auch.
Ja.
Und freue mich ja auch, und dann stelle ich sie auch vor. Gut. Ja, Display.
Da gibt es noch Mail.
Ja,
Mail hatten wir schon.
Brauchen wir nicht. Nein, ich habe
Display.
Da, ja, ich kann das Display, noch kurz ansprechen, nämlich mein Mail-Stack ist dann Offline-Mail, IMAP-Filter, die beiden Sachen, um halt die Mails runterzuladen und die zum Beispiel in der Bahn zu lesen, IMAP-Filter, um die zu filtern halt davor.
Also, um die auf dem Server zu filtern, benutze ich Skurre, wie heißt es?
Ja, klar, Skurre. Wer kennt
das nicht? Jetzt habe ich mir doch glatt den Namen vergessen. Skurre. Mir fällt der Name gar nicht ein.
Verdammt. Ist ja auch egal.
Also die werden gleich auf dem Server halt gefiltert.
Squirrel bestimmt.
Naja, das ist nicht Squirrel, aber so ähnlich.
Ja, genau.
Ach, der Chat kann auch mal helfen hier.
Thief gibt's noch,
ne? Genau.
Thief, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also Sci-Filter, und die kann man auch entweder gleich im Roundcube irgendwie einstellen, wenn man will, oder man schreibt sie sich selber und wandelt sie dann in Binärcode um. Geht auch auf der Kommandozeile. Also das macht der Server gleich, und offline IMAP kann halt auch Thunderbird und Kamel.
Ja.
Okay, sind wir durch?
Ja, Veranstaltung.
Nee, wir hatten noch hier Display.
Ach ja, so. Display. Redshift.
Redshift.
Ja, und kein genau. Flux.
Ja, oder X-Render. Das kann das ja auch tatsächlich, was ich ziemlich cool finde.
Ja, Redshift nimmt ja X-Render.
Ja, genau. Und deswegen kannst du auch direkt mit X-Render
machen. Das heißt, Redshift?
Redshift.
Okay.
Und Redshift benutzt X-Render, um dein Display rot zu machen. Hatten wir schon ein paar Mal gefickt.
Nee, wir hatten Flux gefickt.
Ja, das ist genau das Gleiche.
Okay. Redshift ist besser.
Genau, nur dass es halt besser ist einfach.
Dann Veranstaltungstipps. Und zwar gibt es wieder ein Open-Source-Kochen, OSS-Kochen.
Warte mal, ist Kochen nicht immer Open-Source? Da gibt es ja Rezepte und so.
Ja, genau. Und wenn du das ganz besonders toll machen willst, also kannst du entweder kann man hier das ab und zu...
Ein bisschen nach random
du kannst auch einfach hier in Check kommen und mitessen,
genau,
wenn ich koche.
Genau. Entweder man kommt hier in Check oder man fährt nach München.
Genau.
Wenn man ja, komm in Check. Also du hast die Wahl zwischen München und Stuttgart. Ja, komm, da muss man in die Weltmetropole Stuttgart.
Genau.
Ja, aber die machen das dediziert. Ihr könnt hier sowas auch mal einführen.
Klar. Haben wir ja schon quasi.
Hatten wir schon.
Ich würde sagen, das ist ja Random Cooking zum
Beispiel. Ja, Random
Cooking. Oh, nee. Oh, yeah. Nee, wir haben nicht genügend Spülmaschinen für sowas.
Oh, yeah. Arme Spülmaschine.
Ja, die arme Spülmaschine.
Jedenfalls gibt es am 12. November ab 18 Uhr im Café Netzwerk in München das 5. Open Source Kochen. Da könnt ihr einfach hingehen und mitmachen. Verlinken wir nochmal. Ja, und zur selben Zeit ist auch die Open Rhein-Ruhr, also 12., 13. November ist auch die Open Rhein-Ruhr. Da irgendwo, könnt ihr euch auch mal angucken.
Ja, und der 28C3 ist bald.
Ah ja, komm.
Zwischen den Jahren.
Ich habe heute auch schon gesagt, ich fühle mich schon so, als wäre bald Weihnachten.
Und ja, ist er auch schon. Ja, seit einem Monat kann sie Zimtsterne kaufen. Ja. Ich habe heute Apfelzimt-Schnäckchen gebacken.
Jedes Mal, wenn der Postmann vorbeikommt, ist wie Weihnachten.
Oh ja, besonders, wenn er kleine Päckchen aus China dabei hat.
Ja.
Gut.
Super awesome.
Lesefu.
Ich hatte da was.
Felix.
Ah, ja genau. Pictures can be shopped now. Und zwar, also es geht darum, dass du 3D-Objekte in Bilder einfügst. Und die sehen dann super realistisch aus, als ob die schon immer da gewesen sind.
Klingt falsch. Richtig.
Klingt genau richtig. Und da habe ich das Ding verlinkt. Und zwar Lesefu ist es, weil die ein Paper geschrieben haben. Weil alles, was man im Paper schreibt, das wird automatisch besser. 54 Megabyte, die High-Resolution von diesem Paper. Sie haben auch ein Bild, ein Video. Und es sieht einfach super genial aus. Also die haben hier drei Bilder, einmal einen leeren Raum. Und da haben sie dann einfach mal irgendwie einen weißen Drachen in die Mitte des Raums gemacht. Das zweite Bild ist, sie haben einen Billardtisch, der leer ist, und im zweiten Bild haben sie dann einfach Billardkugeln draufgeschubt. Und im dritten ist halt so ein anderer großer Raum mit einer riesigen Statue drin. Das ist einfach super, super awesome. Und das funktioniert halt...
Wenn man es braucht.
Yeah. Nee, das funktioniert einfach...
Das ist super awesome tatsächlich für Filme und so.
Genau.
Und das, wenn man mal wieder seine Beweise fälschen muss.
Genau. Und es ist halt super, super cool, einfach... weil die da das Paper dazu geschrieben haben. Das heißt, jeder kann es jetzt einfach selber machen.
Ja.
Weil alle haben ja einen Plan, wie solche Sachen funktionieren. Das Ganze funktioniert so, dass du ein paar Punkte angibst und speziell jetzt so, wenn du ein Tischbein hast, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt ein Wink, also es geht in dem Winkel nach oben, und dann wird es halt alles super hart angepasst und funktioniert danach.
Okay.
Und das ist super, super cool. Und das Paper habe ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, es ist lesenswert, weil die haben Bilder.
Ein Paper mit Bildern.
Ja, ganz wichtig.
Ja.
54 Megabyte groß.
Du Scheiße.
klingt richtig. Mhm. Ja, alles. Ich pick einfach mal hier super seichte, leichte Unterhaltung. Und zwar die Old Man's War Serie von John Scalzi.
Du hast schon was zu lesen.
Ja, das ist doch Lesisch.
Ja, ja, es ist
ja, und so das ist mal wieder eine Trilogie, falls ihr von vor zwei Wochen die andere Trilogie von William Gibson noch nicht durchgelesen habt. Nein, es ist Old Man's War. Ich weiß nicht, habe ich die schon mal gepickt?
Nein.
Nee. John Scalzi ist einer meiner Lieblingsautoren, was Science-Fiction anbelangt. Gerade auch Chair der Science-Fiction Writers of America. Und in der Serie geht es darum, dass man sich schon sehr früh in der Zukunft dazu entscheidet, als Rentner zum Militär zu gehen. Und dann denken halt alle, ja, das Militär, die haben super, super krasse Medizin und so. Ist dann allerdings gar nicht so, weil du kommst ja dann hin in den tollen interstellaren Krieg und dann kommt das Militär erstmal und sagt, ja, guten Tag und wir laden dich jetzt mal in einen Körper, den wir für dich geklont haben, schon seit irgendwie 18 Jahren.
Das ist richtig.
Und dann haben die halt ihre super jugendlichen Körper und können den sich dann dadurch abkaufen, dass sie in einem tollen, bösen, interstellaren Krieg ein bisschen kämpfen. Und nach ein paar Jahren, wenn sie es überlebt haben oder auch nicht, dann irgendwo auf eine Siedlung auf einem fernen Planeten. Also die Story ist tatsächlich super cool. Hat drei Bände und noch zwei Spin-offs davon. Allerdings, wenn man die Bände mal gelesen hat, dann will man automatisch mehr haben.
Okay.
Und die Filmrechte dafür sind auch schon verkauft. Freue ich mich drauf.
Perfekt.
Okay, weil wir gerade bei Science Fiction und Trilogie sind, sage ich nochmal Foundation Trilogie. Oder einfach alles, was Asimov mal jemals geschrieben hat. Einfach mal lesen. Also, wenn er die Asimov-Sachen noch nicht kennt, egal ob angefangen mit den Robotern und diesen drei Gesetzen, die man ja fast auswendig kennen sollte. Oder halt diese ursprüngliche Foundation-Trilogie und da gibt es dann noch Erweiterungen, also Fortsetzungen und Vorgeschichte und sowas. Das sind, glaube ich, 10 Bücher oder sowas. Ich habe die alle zu Hause rumstehen. Ich habe sie noch nicht alle gelesen. Ich glaube, 1-2 fehlen mir noch. Habe jetzt auch schon wieder eine längere Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es auch schon mal gepickt habe hier.
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Jedenfalls, wer das noch lesen will oder wer eben ein bisschen so Science Fiction mag und eine gute Geschichte mag oder Geschichten, der kann sich mal den Foundation-Zyklus schnappen. Also ich habe mit dieser Trilogie angefangen und mich dann nach vorne und hinten durchgelesen. Es gibt auch in der Wikipedia so eine Liste, in welcher Reihenfolge man die lesen kann.
Ist besser.
Genau. Ja, dann Picks.
Genau, können wir zu den Picks?
Ich habe tatsächlich nichts.
Das ist echt eine tolle Geschichte. Ja. Du hast doch was darunter.
Was? Oh, doch, shit, nee, ich habe was. Shit, no. Oh, fuck, mein Kurzzeitgedächtnis ist so im Arsch.
Kein Problem. Genau, ich pick heute bei eigener Sache den U-Crapple, weil der Unicode für Krepler. Und zwar Ziel ist es, Leute, die irgendwie alte Schriften und alte Char-Settings verwenden, hart zu nerven, wenn man ihnen E-Mails schickt. Oder wenn man ihn im IRC irgendwie schreibt und man weiß ganz genau, diese Leute haben nur ASCII, das US-ASCII. Und zwar, es funktioniert so, es ist eigentlich bloß ein Replacer. Also er replaced mit verschiedenen Modi deinen Text, den du ihm per Standard Input gibst und gibt den halt wieder als Unicode dann raus. Zum Beispiel der Standard-Mode ist, glaube ich, Fixed Width. Das bedeutet, die Charaktere vom Chinese feste Größe werden halt verwendet. Und das sieht dann halt ganz nett aus. Der halt kann auch echt, kann auch ein paar nette Sachen oder ein paar relativ miese Sachen, wie zum Beispiel Punctuation. Da gibt es so Ausrufezeichen, die sehen relativ gleich aus, wenn man sie in einem anderen Unicode-Zeichen schreibt. Leerzeichen gibt es irgendwie 3 oder 4 verschiedene im Unicode und die kann er dann halt auch ersetzen. Und dann fällt es halt normalen Leuten nicht auf, die es dann lesen.
Aber
Rentnern, die merken dann, oh shit, da sind irgendwie überall nur Fragezeichen in meinem Code oder in meinem Text. Und das ist schon, genau, das ist mein Pick für heute. Und man kann, der ist auch super integrierbar in IRSI mit, ich habe den Text dazu, den Command dazu gegeben, und im Vim, speziell Mutt und Vim, Prozent Ausrufezeichen, ucrapple, und dann hat man seinen kompletten Text für Unicode crippled. Das ist mein Pick für heute.
Okay, alles? ja, ich habe da so einen kleinen Brüllwürfel. Ein Brüllwürfel.
Nicht kein Brüllwürfel.
Nee, Brüllwürfel. Kein Brüllwürfel. Die XMI X Mini 2 ist so eine kleine Kugel. Wenn man da dran dreht, dann wird die länger. Also so, ja. Nee, es sind tatsächlich kleine Lautsprecher, die lassen sich auch Daisy-chainen. Und für die Größe, die die haben, kommt da echt ein hammerlauter Sound raus. Schon cool. Also sie klingen besser als der Handy-Lautsprecher und sie klingen besser als der Laptop-Lautsprecher bei den meisten Laptops.
Und die Dinge aus DedXtream zum Beispiel auch.
Ja.
Die sind halt einfach super laut, aber es hört sich super beschissen an.
Ja, die haben tatsächlich auch so ein bisschen Bass, weil die sich eben so aufblähen, mit so einem Balgen. Und kosten irgendwie 18 Öcken auf Amazon, ist echt
17,90. Super cool.
Habe ich gesehen, musste ich haben, bin begeistert. Habe ich jetzt immer, wenn ich hier im Scheck koche, vorne in der Küche, habe ich damit Musik.
Wunderbar. XMI, XMini 2. Klingt sehr toller Name. Yep. Super Produktnamen. Yep. Ich habe diese Woche nichts, ich bin ja krank und habe die Woche irgendwie nichts gemacht. Deswegen keine Picks. Ja, das war Radetux Talk 145. Klein, aber fein, doch länger.
Sind doch relativ lang.
Ja, geworden, doch länger als beabsichtigt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Themen-Software-Sammlung irgendwie gefallen hat oder ob das alles Blödsinn jetzt war. Wie gesagt, wir wollten einfach die Sendung nicht ausfallen lassen und trotzdem jetzt nicht groß vorbereiten, weil wir alle ein bisschen, oder ich zumindest.
Nur
und
du.
Ich und die anderen, die heute nicht da sind, krank sind. Und dafür haben wir für die nächsten Male viele Themen. Das ist toll.
Ja, perfekt.
Ja. Gut, dann bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Habt euch wohl. Bleibt uns wohlgesonnen.
Probiert all die Software aus.
Genau.
All the software.
All the software. Und wir gehen jetzt Pizza essen.
Jo.
Ciao. Oh, yeah.
Shit, kalte bis Pizza. Dann. So gut.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.